mehr als eine Fassadenrenovation, wie Jesus unser Innerstes verändert. Es geht um Römer 12, die ersten drei Vers, wenn jemand die Bibel dabei hat oder sein Nattel, kann er dort schon mal schauen. Aber wir werden starten, so mitten in dem inne, wo uns wird beschäftigen ist und braucht zu unserem Leben. Es sind so Erfahrungen, die man in der Bibel findet, wo Menschen zwar Erneuerung irgendwie erlebt haben, aber eben, es war nur die Fassade und irgendwie ist es nicht weitergegangen. Und die Frage, warum ist es nicht weitergegangen? Was könnte dahinter stecken? Jesus sagt zum Beispiel, also als Vergleich, da war einer, der war absolut hoch verschuldet, jetzt nie mehr zurückzahlen konnte. Eine wahnsinnige Schuld und die wird ihm erlassen. Er hat Barmherzigkeit erlebt, aber das Erste, was er macht, ist, in einem kleinen Schuldner, den er hatte, wo ein paar Stütz schuldig waren, er will alles zurück, er presst es raus, wirft ihn ins Gefängnis, er würgt ihn. Was steckt dahinter? Hinter dieser Hartherzigkeit? Ist es ein Konzept? Eine Ausrichtung auf Rache. Ich will mein Recht durchsetzen. Ich habe meine Rechte. Gerechtigkeit muss sein. Oder dann der Petrus. Der ist dann, Jesus wird gerade gefangen genommen. Und der Petrus, er zieht das Schwert und heilt einfach drei. Ein völliger Blödsinn, oder? So gegen die Hundertschaft, oder? Und er trifft einfach einen, oder? Also nicht einmal der Wichtigste, nicht einmal der hohe Priester oder wer da der Chef war, sondern einfach einen, haut ihm das Ohr ab. Was soll das? Hat der Petrus echt gedacht, man könne Schlachten gewinnen, indem man reinschlägt? Ist er schließlich drei Jahre mit Jesus unterwegs gewesen und hat etwas vom Frieden, wo Jesus gibt, gespürt? Ist eigentlich da ein tieferes Muster? Dass er in Konflikt so ein Typ war, wenn man in Konflikt ist, in Gefahren ist, muss man sich wehren. Man muss reinschlagen, auch wenn es die Falschen trifft, auch wenn es ein sinnloses Blutvergießen gibt. Man muss einfach reinschlagen, voll drauf. Oder da ist später dann in der ersten Kirche Ananias und Sapphira gsi. Sie haben etwas gehört von opferbereiter Liebe und haben Geld gespendet. Sie haben da sicher vieles gehört über Wahrheit und Lüge. Aber was dann drum geht, über den Kaufpreis anzugeben von dem Acher, was sie verkauft haben, um spenden können, lügen sie. Ja, was soll das? Sie spenden und sie lügen. Obwohl das Wissen, Lüge ist nicht okay. Also schon vom Judentum wüssten sie das schon, oder? Du sollst nicht lügen, die 10 Gebote ist keine Erneuerung von Jesus. Also die Fragestellung, ist echt innen dann die Imagepflege viel wichtiger gewesen als etwas wahr, also ja, als die Wahrheit. Also so spürt er, und das soll der Weg sein, oder? Also wenn wir jetzt merken, wir sind manchmal festgefahren, da ist zwar eine Fassade, die wir eigentlich ein bisschen renovieren möchten, aber wir müssen hineinschauen, was könnte im Verborgenen da falsch laufen? Bevor wir jetzt zu den Predigtstexten gehen, möchte ich noch beten. Herr Jesus, wir brauchen es, dass wir uns hinter die Fassade schauen lassen, beleuchten lassen, weil nur dann geschieht Erneuerung. Die Beispiele in der Bibel, die wir lesen, geben uns zum Nachdenken, dass wir zwar gewisse Sachen erlebt haben, aber die im tiefsten Innen uns nicht verändern. Und das tiefste Innere kommt dann immer wieder raus. Und stört. Ja, gib uns erleuchtete Herzensaugen und auch Demut, können zu schauen, wo wir falsch liegen. Amen. Ich habe das Thema gewählt. Jetzt kommen wir zur Folie mit Markus 1,15 drin und dann unser Predigtext noch, der Hauptaussage. Es geht ja ums Thema Rettung. Und zum Thema Rettung gehört Buße oder Bekehrung. Und was meint das eigentlich? In Markus 1,15 sagt Jesus, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um. Ändert euch von Grund auf, eine andere Übersetzung, und glaubt an die gute Botschaft. Kehrt um. Tut Buße. Man merkt eigentlich gar nicht, wie das dann mit dem Wort von Paulus in Römer 12,2 zusammenpasst. Lernt in einer neuen Weise zu denken. Da ist der Begriff Sinnesänderung. Gesinnungsänderung. Irgendetwas in der Tiefe inne. Nicht nur, was wir im Sinn haben, was wir planen, sondern noch etwas tiefer. Unsere Ansichten und Absichten. Grundannahmen. Also so ist Bekehrung eine Sinnesänderung, eine Veränderung in unserer Grundansicht und Grundabsicht betreffend Gott. Also ein Mensch, der umkehrt, merkt wie der verlorene Sohn, oh, ich habe etwas verloren. Da hatte ich doch einmal einen Vater und bin wohl daheim im Vaterhaus und hatte genug zu essen. Ich habe etwas verloren. Der Vater könnte noch interessant sein. Und seine Grundansicht, jetzt Gott, oder eben im übertragenen Sinn, Gott ist uninteressant, Gott brauche ich nicht, der wird jetzt plötzlich interessant und es kommt zur Grundabsicht, ich will Nähe von dem suchen. Und so natürlich auch eine Nähe zu Jesus, wo der Weg zum Vater ist. Also das ist Buße, Sinnesänderung, Bekehrung. Und die geht jetzt weiter auf ganz andere Bereiche von unserem Leben hinein. Buße und Bekehrung ist nicht einfach einmal zum Start, sondern ist Prinzip. Keine Erweckung ohne Buße meint jetzt nicht einfach mal, es müssen sich alle bekehren. Sondern da soll etwas tiefer in uns passieren. Gehen wir nun als zweiten Gliederungspunkt dem zentralen Vers, Vers 2 aus dem Römer 12. Es sind drei Vers. Eins ist ein Beispiel, zwei, das 3 ist auch ein Beispiel. Und das 2, also der Vers 2, ist das Grundprinzip. Keine nachhaltige Veränderung oder ohne Erneuerung der entsprechenden Grundausrichtung. Der Paulus schrieb da, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Da eben das Begriff dann ändert euren Sinn. Und da ändert, das ist auch ganz spannend, das sind also ganz spannende Verse, oder? Wo ihr noch halb könntet verstehen, oder? Also ändert euren Sinn ist Metamorphose. Also eine langsame innere Veränderung, wie wir sie in der Natur haben. Dann geht es weiter. Also, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Also, die Bibel sagt uns da ganz deutlich, wenn es um Erneuerung geht, ist das keine Fassadenrenovation, sondern erneuert euch, verändert euch durch die Erneuerung eurer Gesinnung. Also die Grundausrichtung vom Leben. Die Grundausrichtung, wo die verschiedenen Gedanken nachher daraus entstehen. Oder die verschiedenen Verhaltensweisen, oder wie man redet, oder wie man es empfindet. Also zum Beispiel, das ist jetzt ein Beispiel, das da nicht vorkommt, der Paulus hat da zwei andere. Das ist also jetzt opferbereite Liebe versus Beispiel und realistische Selbsteinsetzung. Aber wenn man jetzt Jesus anschaut, wenn er über Sorgen redet, dann müssen wir sagen, Jesus will sagen, hinter dem Sorgen ist Grundausrichtung. Das Wichtigste im Leben bin ich. Und das Wichtigste in meinem Leben für mich ist, was ich essen soll und Kleider. Also rein, dass mir äußerlich, körperlich, irdisch gut geht. Und er sagt, das braucht eine neue Grundausrichtung. Und nicht einfach so, ja, jetzt sorge ich mich weniger, ich lebe optimistischer. Sondern er sagt, trachte zuerst nach Gottes Reich. Also dreh dich um Gott und sein Reich. Also ganz eine neue Grundausrichtung. Ohne sonst kämen wir, würden wir zwar uns weniger Sorgen machen, weil Sorgen machen ist ja auch nicht gerade eine schöne Angelegenheit, oder? Und das sehen wir ja noch ein. Aber da braucht es eine neue Grundausrichtung. Jetzt noch etwas genauer zu dem Vers. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Und dann geht es eben mit der veränderten Grundausrichtung. Der Unterschied zur Welt ist nicht, dass wir Christen überall perfekt reagieren, jedem Augenblick das richtige Wort haben, dass man nie uns ärgert oder explodiert, dass wir unsere Kinder perfekt erzogen haben. Das meint ja meistens die Welt, Christen müssten so sein, einfach perfekt. Nein, Christen müssen sich in ihrer Grundausrichtung verändern. Und dort sollen sie sich nicht anpassen. Sie dürfen Fehler haben und Fehler machen, aber die Grundausrichtung, wo wir nachher auch noch Beispiel haben, dort sollen sie treu bleiben. Weiteres Detail. Damit ihr beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist und dann eben, was das alles könnte sein. Also heisst doch, dass wir überhaupt erkennen können, was gut und böse ist, wenn wir nicht einfach nur die Bibel lesen, sondern die innere Grundhaltung verändern. Sonst sehen wir es nicht. Sonst entdecken wir es nicht. Sonst bitten wir um Antwort, was soll ich tun und was soll ich nicht tun? Und er antwortet uns nicht, weil wir nicht die richtige Grundausrichtung haben. Weil wir eigentlich gar nicht hören wollen. Oder nur das hören, was er tut. Oder es gar nicht umsetzen wollen. Oder nur das umsetzen, was uns dann passt. Das weiss Gott ganz genau. Und Jesus, wie das in uns innen aussieht. Also das hat mich schon noch herausgefordert, um oft zu fragen, habe ich die richtige, also in den entsprechenden Lebensbereich, die richtige Grundausrichtung? ein Beispiel dazu, dass wir die richtige Herzenshaltung zuerst haben, bevor wir wirklich die Antwort verstehen, ist ein Beispiel, das Jesus uns liefert in Matthäus 21. Da kommen die Pharisäer, Schriftgelehrten und stellen Jesus eine sehr zentrale Frage. Eine gute Frage. Woher hast du die Vollmacht? Ist das eine Anmassung, die Autorität, wie du da einfach lehrst und von Gott erzählst? Oder woher hast du die Autorität? Und Jesus gibt keine Antwort. Er hätte ganz einfach sagen können, und das wäre ja ein Zeugnis gewesen, oder? Ich komme von Gott, ich bin Gottes Sohn, und das ist meine Autorität, dass ich vom Himmel her weiss, was zählt und was nicht zählt. Aber er gibt keine Antwort. Und er will ihnen zeigen, dass ihre Grundausrichtung nicht bereit ist, nicht lernbereit ist. Das sagt dann da, also woher hat denn mein Vorläufer Johannes der Täufer seine Vollmacht, seine Autorität? Und sie überlegen, wenn wir jetzt würden sagen, es kommt von Gott her, dann müssten wir ja dem Johannes der Täufer gehorsam sein. Dann müssten wir uns taufen lassen, das heisst, wir müssten Buße haben und wir müssten eigentlich an den glauben, der noch darauf hingewiesen hat, auf das Lamm Gottes, wir müssten Jesus glauben. Aber das kommt nicht in Frage. Das wollen wir nicht. Wenn wir jetzt aber sagen, das ist einfach seine Anmassung, dem Johannes der Täufer, dass er so gross gespuren hat, oder? Dann haben wir es mit dem Volk zu tun, das an Täufer glaubt, oder? Also das Image verlieren wollen wir auch nicht. Also Grundausrichtung stimmt überhaupt nicht. Also wir spüren Grundausrichtung immer wieder zu fragen. Sei jetzt das der hartherzige Schuldner, der Petrus, der einfach reinschlägt an Ananias und Sapphira, wenn es noch Zeit hätte zum Leben, dann hinterfragen, was steckt denn bei meinem Fehlverhalten dahinter? Gehen wir jetzt als dritten Punkt zum Vers 1. Das ist jetzt das eine von diesen beiden Beispielen. Also eben Beispiel im Vers 1 und Vers 3. Und dann mit drin ist das Grundprinzip gewesen, Veränderung gibt es Veränderung durch die Grundausrichtung oder Sinngesinnung. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie gross Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Wenn wir jetzt wieder ein bisschen in unser Herz hineinschauen, also da geht es um aufopfernde Liebe. Haben wir nicht schon mal, also einmal ich, so den Gedanken gehabt, setzt es dich ein, ehrenamtlich oder wie immer auch, Nachbarschaftshilfe oder wie immer auch, bringt es das? Kommst keinen Dank dafür über, ist ja selbstverständlich. Ja, komme ich da nicht zu kurz, oder? Man ist dann frustriert. Man hat keinen Dank und nichts. Soll ich das wirklich? Oder bin ich ausgenutzt? Und ich habe dann gelernt, hinter die Gedanken zu fragen, was sind denn eigentlich die Gedanken dahinter? Und dem wollen wir nachgehen. Opferbereite Liebe, sich aufopfern, ist nicht das einfachste Thema. Aber für ihn sehr zentral. Also bei dieser Aufopferung gebt eure, Neue Genfer, das ganze Leben. Wörtlich heisst es, den euren Körper, euren Leib, eure Leiber. Ein Wort, das wir auch verstehen, im Griechischen heisst Soma, das braucht man psychosomatisch, also das ist der Körper, oder? Meint eigentlich damit, hey, Liebe, aufopfernde Liebe ist handgreiflich, ist praktisch. Das braucht Füße, das braucht Hände, das braucht Wort. Hey, und das ist euer Gottesdienst. Also es ist jetzt nicht nur Gottesdienst, dass wir da sitzen und Gott loben und eine Predigt hören, das ist alles richtig, oder die stille Zeit Andacht machen, das ist alles richtig, aber hey, Liebe, das sind Taten. Also das ist, gebt eure Leiber hin, natürlich nicht gedankenlos, nur körperlich, oder? Aber es meint einfach so, hey, das ist etwas, wo man tut. Jetzt die Maßstäbe dieser Welt, wo wir uns nicht danach richten sollen, was sind die in Bezug auf Liebe und auf Opfer? Liebe, das will jeder. Und Liebe wird besungen und wie schön und was alles. Liebe hat so einen sphärischen Glanz, oder? Und Liebe in der Kirche, in der Gemeinde, auch das wäre doch schön, so eine liebevolle, warmherzige Gemeinde überzukommen. Liebe nach dem Maßstab der Welt ist schon, ich investiere ein bisschen. Aber wichtig ist, dass ich viel profitiere. Es geht darum, ums Gehen und ums Nehmen, wo ihr dann die Bibel stark aufnimmt. Und Maßstab der Welt ist, ich gebe ein bisschen, aber ich schaue sehr stark, ob ich genug nehmen kann. Und wenn ein Ehepartner findet, also ich investiere mehr in den Haushalt oder was, wo immer auch, und es schaut zu wenig aus und der andere macht weniger, dann stimmt es ja nicht mehr, dann gibt es Machtkämpfe, hey, ich setze meine Bedürfnisse durch. Also ständig die Fragestellung in Beziehungen drin, was nützt mir das? Was bringt mir das? Was bringt mir eine Beziehung? Und nicht die Fragestellung, was kann ich in Beziehungen reinbringen, sei das in einer Familie drin oder in einer Gemeinde drin, sondern was bringt es? Von der Bibel her, von Jesus her, von Paulus, wo das Jesus-Zitat, wo es sonst nicht überliefert ist, das zitiert Apostelgeschichte 20, 35, ist einfach eindeutig, Liebe ist ein Opfer. Jesus sagt schon, leiht, gebt denen, wo nichts mehr zurückkommt. Nicht einfach nur lieb sie gegen Freunde, sondern gegen Feind. Das sind Opfer. Der zentrale Vers, wo Johannes schreibt, oder also hat Gott die Welt geliebt. Und er hat seinen Sohn gegeben, als Opfer. Und nicht, dass ihm so sofern himmlisch besser geht, sondern dass Menschen nicht verloren sind. Das Wichtigste im Leben verloren haben, sondern dass sie leben, ewig leben. Also Liebe gibt. Was haben wir denn zu geben? Also es geht jetzt wirklich um Praktisches, eben um eure Leiber. Also es geht um Praktisches. Und was ist am meisten Opfer, das, wo wir noch begrenzt haben? Es ist Zeit, es ist Geld. Und ist unsere Energie. Wenn wir Zeit für andere einsetzen, haben wir weniger Zeit für uns. Wenn wir Geld für andere einsetzen, haben wir weniger Geld für uns. Wenn wir Energie für andere einsetzen, haben wir weniger für uns. Und der Paulus sagt, hey, da wird man glücklicher. Da ist als ein Segen sicher richtig übersetzt. Das ist ein Segen. Aber es heisst, selig sind, also glücklicher ist eigentlich, wer gibt und wer nicht aufs Nähen aus ist. Aber ich spüre, das sind grauenhafte Unterschiede zu der Welt. Das macht die Welt nicht. Sie schaut immer, was bringt mir eine Beziehung, und sonst höre ich sie auf. Aber nachhaltige Beziehungen gibt es nur durch opferbereite Liebe. Wie kommt man zu dem? Ein Tipp ist, denken wir über Jesus nach. Philipper 2,5, da geht es auch um Hingabe. Jesus ist in die Welt gekommen, gehorsam bis zum Tod am Kreuz und wird gestartet. Das ist die Haltung, wieder die Gesinnung, die Grundausrichtung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Also mit dem beschäftigen. Dann noch weiter, wir gehen wieder zu dem Vers 1. Aufopfernde Liebe. Eben, wie gesagt, das kann frustrierend sein. Es gilt als selbstverständlich, es wird nicht wahrgenommen. Und sollen wir überhaupt dann, wenn Liebe nur aufopferig ist, für andere alles geben, kommen wir nicht zu kurz? Doch, wir können ausbrennen. Aber das heisst eben, wir sollen uns hingeben als lebendiges Opfer. Nicht eins, das ausbrennt. Wir müssen also selber auf unsere Lebendigkeit, auf unsere psychische, körperliche, unsere geistliche Lebendigkeit schauen. Input, Output muss stimmen. Aber wir müssen bereit sein, Opfer zu bringen. Aber wir können nur das, wenn wir immer wieder auch Liebe von Gott tanken, weil wir sie nicht immer zurückbekommen. Und da heisst es ja in dem Vers auch noch, einfach das noch ein kleines Detail, oder? Als Opfer darbringen, an dem er Freude hat. Gott. Also, Gott hat Freude. Ist wiederum so ganz andere Ausrichtung, Grundausrichtung. Natürlich darf man fragen, was macht mir Freude? Aber es sollte nicht die Hauptfrage sein, was macht Gott Freude? Und man sollte auch nicht als Hauptfrage stellen, was macht dem anderen Freude? Dass man alle Wünsche und Bedürfnisse vom anderen einfach schön, brav erfüllt. Was macht Gott Freude? Und was ist zum Wohl vom anderen? Es mag sein, das kennen wir aus der Kindererziehung, dass nicht jeder Wunsch erfüllen für den anderen gut ist. Aber ich spüre, da ist recht viel drin. He? Also, jetzt gehen wir noch zum vierten Punkt. Der ist jetzt kürzer. Einfach, da kann man ein bisschen weiter darüber nachdenken. Aber dass ihn Jesus so bringt. Also, Vers 2 ist das Grundmuster gewesen, Veränderung innerlich durch Grundausrichtung. Das erste Beispiel, also im Vers 1, ist selbst opfernde Liebe. Jetzt 3 ist Selbsteinschätzung. Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden einzelnen von euch zu einer nüchternen Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Nach soziologischer Erkenntnis, das ist jetzt wieder unsere Welt, haben viele Menschen ein verzerrtes Selbstbild. Es gibt zweierlei verzerrte Selbstbilder. Die erfolgreichen Versager, die haben Erfolg, Aber dann können sie wie nicht richtig geniessen, sich selber zuschreiben, sondern es sind einfach die guten Umstände und sehen sich immer wieder als Versager. Sie sehen nur ihre Defizite. Und haben kein gesundes Selbstwertgefühl, das kann ich nicht. Sie sind minderwertig. Sie ziehen sich zurück. Das ist nicht gut. Aber das andere ist ebenso absolut nicht gut. Menschen, die nur ihren Erfolg sehen, wow, wie sind sie gute Kerle, oder? Alles gelingt. Der Misserfolg, das sind halt die schlechten Umstände oder die schlechte Ehefrau oder Ehemann, oder es ist halt dann darum nicht gegangen in der Ehe, oder? Und einfach, ja, das gibt's dann einfach nicht. Sie sind überall kompetent, inkompetent gibt's nicht, oder? Also, und die anderen sind sowieso nicht kompetent, oder? Weil sie sind ja die Besten. Nur erfolgreich. Also eben die einen sind verzerrt, weil sie nur ihre Schwächen oder Defizite betonen und die anderen nur ihren Erfolg. Jetzt, der Paulus sieht das genau gleich. Das ist nämlich der Startvers jetzt, das Grundprinzip jetzt, die Grundausrichtung, eine gesunde Selbsteinschätzung, wo er nachher in die Gemeinde übergeht und sagt, das sind verschiedene Körperteile. Und es braucht jeden. Aber das heisst doch, die einen finden, ja, ich bin nicht so begabt wie diesen und jene, ich ziehe mich zurück. Und denen sagt er, nein, es braucht dich alle. Und die anderen finden, nein, ich kann das eigentlich allein. Wieso gibt es eigentlich so viele Gemeinsglieder? Also, wieso so viele Meinungen? Nein, also meine Meinung ist die beste, oder? Also, eigentlich würde das lange, dass es nur in einer Gemeinsversammlung eine Meinung gibt, wenn einer recht hat, oder? Also, so ist das eigentlich das Zusammenleben absolut hinderlich. Und hoffentlich spürt ihr Spannung in der Gemeinde, innen, haben sehr viel mit der realistischen Selbstwahrnehmung zu tun. Da kann man nur natürlich jetzt ein bisschen philosophieren, aber ich denke, die Grundannahme, die falsche ist, dass wir Erfolg, Misserfolg mit unserem Wert koppeln. Wenn ich immer erfolgreich bin und alles kann, dann bin ich wertvoll. Wenn ich ein Versager bin, dann ist es minderwertig. Und wenn ihr jetzt den Vers anschaut, da steht jetzt nicht von Erfolg und Misserfolg, sondern etwas Komisches, wie Gott jedem zumisst, betreffend Glauben. Natürlich, nachher geht es um Gaben, die er uns gibt in die verschiedenen Glieder drin, und wir spüren, da ist jetzt nicht einfach der Heilsglaube gemeint, sondern so wie Glauben auch braucht, einfach als Gesamtheit von unserem geistlichen Leben. Und in der Gesamtheit von unserem geistlichen Leben hat Gott uns unterschiedlich gemacht. Und das ist okay. Der Fuß kann nicht schauen und die Augen können nicht laufen und beides braucht es, oder? Wenn jetzt da nur einfach gute Wahrnehmung ist, oder? Kommt man gleich nicht zum Fleck, oder? Und wenn man nur Fuß ist, weiss man nicht, wohin dass man laufen soll, oder? Also, es braucht in der Gemeinde alle. Also, Quintessenz von dem letzten Punkt: Wir müssen Ergänzung lernen. Der eine muss lernen, hey, ich kann auf den anderen hören, der ist wichtig für mich als Ergänzung. Und der findet, ich kann gar nichts beitragen, soll sagen, dann stimmt das Bild von Paulus nicht. Weil es braucht jeden Körperteil. Da will ich noch beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du bereit bist, uns zu durchleuchten. Nicht einfach, um uns fertig zu machen. Buss ist nicht einfach da, um, hey, also schaut, ich will euch da auf der Erde zeigen, wie die neben dir sind. Einfach, wie ihr schlecht sind. Sondern du willst uns zurechtbringen. Das sind nur Beispiele da. Schenkt, dass wir hellhörig werden und nicht nur eine Fassade renovieren, sondern wenn man spürt, trotz aller Renovation geht die Farbe ab. Was steckt dahinter? Wieso fallen die Läden, die schön gemalten, einfach ab? Es sind echt vielleicht Scharnier verrostet. Oder fällt das Dach ein? Oder Herr Jesus, hilf du hinter die persönlichen Fassaden zu schauen und Sinnesänderung durch deinen Geist in uns anzustossen. Amen.